Christus, hilf uns, dass wir dich hören, dass dein Herz bereit ist, Neues von dir wahrzunehmen, zu glauben, dass du lebendig bist und in Bewegung bist und uns in Bewegung setzt. So segne dein Wort an uns. Amen. Ja, ich hoffe, das ist nicht despektierlich, dass ich hier einen Staubsauger hingestellt habe. Ich habe nämlich so vor 10 Minuten erfahren, ihr habt gerade die große Putzaktion hinter euch. Das sollte also keine Anspielung sein. Das hat tiefere Gründe und ich hoffe, so zum Ende hin erschließt sich das auch für euch. Tatsächlich steht im Hintergrund eigentlich 2 Kapitel aus dem 4. Buch Mose. Die könnt ihr zu Hause dann nachlesen. Die werde ich hier nur so nach und nach erzählen. Wenn ich die jetzt in Gänze vorlese, dann ist ja die Zeit schon rum. Es geht um Hoffnung und um Hoffnungsträger. Ich denke, es gibt Dinge, von denen kann man nicht genug haben, also gute Freunde zum Beispiel oder guten Wein oder vielleicht guten Apfelsaft. In meinem Fall ein paar gute Instrumente, aber es gibt sicherlich eins, wovon wir in der Zeit, in der wir jetzt leben, nicht genug haben können und uns ein schönes Fässchen voll gut tun würde. Das ist Hoffnung. In unverhofften und unerwarteten Ereignissen braucht man Hoffnung ja genauso wie in kleinen oder größeren täglichen Entscheidungen und Umständen. Und das trifft auf uns als Menschen zu und ich glaube, das gilt auch für uns als Gemeinde. Deswegen begegnen wir heute Hoffnungsträgern und Angstmachern oder auch Heizkörpern und Staubsaugern. Was das miteinander zu tun hat, dazu später. Das biblische Bild dafür, wie gesagt, findet sich im 4. Buch Mose in den Kapiteln 13 und 14 und es ist sehr viel Text, deswegen erzähle ich euch einfach die Story nach und nach und versuche euch damit hineinzunehmen. Es ist eine Story der Hoffnung und wir tauchen ein sozusagen in die Frühgeschichte des Volkes Israel, dessen Zentrum ja eigentlich die Geschichte einer Befreiung ist. Das ist sehr wichtig, wir Christen müssen uns manchmal daran erinnern. Wir erzählen nicht eine Geschichte der Versklavung, wo alles immer enger wird, sondern wir kommen aus einer Geschichte der Befreiung. Das heißt, eine unterdrückte Gruppe von Menschen stöhnt unter den Peitschenhieben der Ägypter. Und es ist eine Zeit, in der ein Leben nichts zählt, nur ihre Arbeitskraft. Und dann plötzlich gibt es eine Hoffnung und gibt es ein Versprechen. Ich bin der, der für dich ist. Ich bin der für dich da ist. Und so stellt sich Gott diesem Volk vor. Und weil ich für euch da bin, werde ich euch aus der Sklaverei führen, und zwar nicht ins Nirgendwo, sondern in ein neues Land. Eine Nachricht, die Mose den Menschen in hoffnungslosen Umständen bringt. Und gegen alle Skepsis und gegen alle Widerstände wird es tatsächlich wahr, so erzählt es die Bibel. Mose führt die Sklaven in die Freiheit durch die Wüste dem neuen Land entgegen. Und dann gibt es eine lange Geschichte und nach einem langen Weg durch Scheitern und Zweifeln und Weitergehen ist plötzlich dieses neue Land in Sichtweite. Endlich. Kanaan. Das Land, das zur neuen Hoffnung werden soll. Kaum zu glauben, aber scheinbar wahr. Nur, wie kommt man da eigentlich rein? Was wartet dort? Das Land ist ja bewohnt. Ganz sicher wartet man nicht mit Refugees Welcome, Flaggen dort, kommt alle her. Also, es braucht eine gute Strategie, eine Vision, einen Plan und vielleicht auch noch ein paar Informationen, wie es jetzt eigentlich weitergehen soll. Außerdem braucht es in dieser Situation ein paar Leute, die Mut haben und Einfluss. Leute, die sich trauen, auf neues Land einzulassen, auch wenn es alle anderen noch nicht sehen. Und es ist ja spannend zu sehen, dass Gott eben nichts gegen gute Strategien hat. Gott hat auch nichts dagegen, dass einfach mal ein paar Leute vorangehen, die ein Bild liefern von dem neuen Land, vom Weg und von der Richtung und für die nächsten Schritte. Das ist im wirklichen Leben so, das ist übrigens in der Wirtschaft ganz genauso und das ist übrigens auch in der Gemeinde so. Wir brauchen Leute, die mal ein Bild haben für das, was sein kann, auch wenn es viele noch nicht sehen. Der Herr sagte zu Mose, so heißt es, schick Leute los. Sie sollen das Land Kanaan erkunden, das ich den Israeliten geben will. Nimm dazu je einen Mann aus jedem der 12 Stämme. Es muss aber ein Angesehener sein. Das ist ja spannend. Also Angesehener, das sind so Leute mit Stimme. Negativ würde man sagen, so die Alpha-Tiere. Leute mit Einfluss auf andere, Visionsträger, Hoffnungsträger. Und Tatsache ist, dass im Zusammenleben und übrigens auch in der Gemeinde manche Meinung mehr Gewicht hat als die andere, gewollt oder ungewollt. Und sehr clever wird jetzt eine Erkundungsgruppe zusammengestellt. Dazu gehören unter anderem Kaleb und Josua. Und die kriegen jetzt einen ganz klaren Auftrag. Schaut euch um, worauf müssen wir uns einstellen, um dort zu landen? Wie sind die Bedingungen im neuen Land? Was gehört dazu, um dort zu leben? Ist es ein gutes Land? Wie kann man dort bauen und womit? Ich finde, das sind wichtige Fragen, wenn man neues Land einnehmen will. Auch auf Gottes Verheißung hin. Persönlich ebenso wie als Gemeinde. In der nächsten Szene, die Bibel schildert, erleben wir jetzt sozusagen diese Spionagetruppe in Aktion. Die machen ihre Arbeit sehr gründlich. Von Süden nach Norden durchziehen sie das Land und ich stelle mir so vor, wie sie auf den Märkten die Leute ins Gespräch verwickeln. Na, wie war denn die Ernte dieses Jahr? Aha, ganz gut. Oder vielleicht getarnt als Touristen. Ganz schön dicke Mauern hier in Jericho, woraus sind die eigentlich gemacht? Oder vielleicht tarnten sie sich auch als Händler. Wer hat denn hier in dieser Gegend eigentlich das Sagen, wenn es um gute Geschäfte geht? Schließlich kommen sie nach Hebron, das liegt 35 Kilometer von Jerusalem. Ihr Urahn Abraham soll da schon gewesen sein. Aber jetzt leben da die Anakiter. Und das sind so richtige, junge Leute, das sind so richtige Wrestler, also gewaltige Menschen, außergewöhnlich groß und kräftig, Kämpfernaturen, wo gleich klar ist, ne, die hauen nicht ab. Die geben nichts freiwillig her. Maximal beeindruckt macht sich die Gruppe auf den Heimweg. Unterwegs nehmen sie noch ein paar Sachen mit, die ihren Bericht veranschaulichen sollen. Ist ja immer so, ein gutes Bild sagt mehr als 1000 Worte. Und meine Hoffnung ist, wenn ihr zu Hause einen Staubsauger seht, ihr vielleicht noch an die Predigt denkt. Also vielleicht kennen manche von euch, nicht alle, das würde ich heute nicht mehr voraussetzen, aber manche noch so diese Bilder aus dem Kindergottesdienst, wo da so zwei Typen so eine ultra fette Weintraube auf den Schultern aus dem überaus fruchtbaren Tal Eschkol in das Lager der Menschen bringen, die in der Wüste auf sie warten und die sind natürlich total begeistert. Und sie berichten, alles ist genau so, wie Gott es versprochen hat. Ein wunderbares Land, dort könnte man super leben. Schaut euch nur diese fetten Früchte an. Und die Städte, die sind gut befestigt. Ich liebe Menschen, die so lebendig von Dingen und von Orten erzählen können, dass man am liebsten gleich aufbrechen will. Vielleicht kennt ihr das auch. Leute, die Reiseberichte erzählen und so gefühlt zählt man schon so seine Euros zusammen und sagt, würde ich auch gern mal hinreisen. Die Sehnsucht wecken, das könnten wir tun. Wir als Familie, ich als Jesus-Nachfolger, wir als Gemeinde. Gott hat etwas vor mit uns und er wird seine Versprechen wahr machen. Hoffnung kommt auf, Menschen bekommen plötzlich ein Bild und Menschen bekommen Mut. Aber dann kippt die Stimmung. Aus der Story der Ermutigung wird eine Story der Entmutigung. Aus der Story der Hoffnung wird eine Story von Frust. Ja, aber, beginnen einige der Mitkundschafter. Liebe Brüder, wir sehen uns in der Verantwortung, natürlich auch nicht zu verschweigen, das wird nicht so einfach werden. In 4. Mose 13 wird erzählt, wie nun zunächst noch ganz sachlich von den Realitäten des Widerstands vor Ort erzählt wird. Das sind Mauern, die zu überwinden wären. Da sind gut organisierte Gegner. Da gibt es eine Struktur, der man erstmal wenig entgegenzusetzen hat. Ja, und die Anakiter, die Muskelprotze in Hebron, nicht zu vergessen, fügt noch einer wichtig dazu. Und man spürt, wie die Stimmung kippt. Volksgemurmel. Das haben wir uns gleich gedacht. Spinnerei, das wird sowieso nichts. Da war ich doch gleich sehr skeptisch. Das kann nicht der Weg des Herrn sein, neumodische Idee. Wir sind doch Nomaden, die Stadt ist nichts für uns. Nun ist es so, dass zur Verantwortung von Menschen, die sich über neuen Aufbruch, eine Perspektive vielleicht für eine Gruppe, für ein Werk, für eine Familie oder auch für eine Gemeinde Gedanken machen, dass es für die dazugehört, natürlich die Risiken auch nüchtern zu sehen, das ist klar. Ja, da werden neue Dinge auf uns zukommen. Ja, da wird es Widerstand geben. Ja, da wird es Veränderung geben und Veränderung hat mit anders zu tun und das wird nicht jedem schmecken. Nein, und wir wissen noch nicht, wie das dann genau sein wird. Nur, die Frage ist, mit welcher eigenen Grundhoffnung oder Motivation oder Haltung bringe ich das ein? Am Anfang stand doch eine Verheißung. Gott sagt, ich bringe euch hin. Ich habe etwas mit euch vor. Ich möchte euch dahin bringen, wo ihr nach meinem Plan hingehört. Wenn aber der Auftrag und die Verheißung flöten gehen, folgt sozusagen bald das ganze Orchester. Und es ist dramatisch, was die Bibel hier berichtet. Lest das mal. Zunächst taucht Kaleb auf. Er versucht nochmal Klarheit in das Ganze zu bringen. Wir werden das ganz sicher schaffen, sagt er. Aber seine Mitstreiter fallen ihm in den Rücken. Nein, wirklich, das ist eine Nummer zu groß für uns, unmöglich. Lass uns hier bleiben, hier kennen wir uns wenigstens aus. Und dann verbreiten sie Gerüchte unter den Israeliten über das Land, so heißt es im Bibeltext. Das heißt, im Volk Gottes wird miese Stimmung gemacht. Es wird geredet. Bei uns heißt das ja, wir tauschen seelsorgerlich Anliegen aus. Lobbygruppen werden gesucht, die lauten Stimmen folgen der Zustimmung der anderen. Negatives, skeptisches Gerede macht alles kaputt. Und Kapitel 14 beginnt damit, dass das Volk völlig verängstigt ist, dann lauthals meckert und sich wieder ins ach so schöne Sklavenägypten zurücksehnt. Wie herrlich war das immer bei Tisch dort, die reichhaltigen Mahlzeiten und das Grillgut und die Peitschenhiebe. Und was es dann noch alles Schönes gab. Sehnsuchtsvoll gucken die Leute nach rückwärts, wie toll doch alles war. Und schaut sich schon mal nach neuen und in Klammern nicht ganz so unbequemen Leitern um. Kaleb und Josua versuchen mit Mose dem Volk nochmals Gottes Versprechen voller Hoffnung vor die Augen zu malen. Wenn Gott an unserer Seite ist, werden wir dieses gute Land einnehmen. Gott hat es versprochen. Aber schon fliegen erste Steine. Erste Steine gegen die Hoffnungsträger. Und Leute, hier zieht Gott die Bremse. Am Ende erfahren wir, dass die Frucht der Entmutigung ist, dass dieses Volk sein Land nicht erreicht, sondern eine neue Runde durch die Wüste dreht. Keiner von ihnen wird das Land sehen, sagt Gott. Kaleb und Josua allerdings, die rehabilitiert Gott später, sie werden erleben, woran sie festgehalten haben. Das ist so ein kleiner Trost für die Pioniere. Gott bestätigt seine mutigen Leute. An einer entscheidenden Stelle haben Stimme und Stimmung von ein paar wenigen Leuten gravierenden Einfluss auf die Hoffnung und auf den Weg vieler anderer. Das kann einen ziemlich erschrecken, finde ich. Zumindest, wenn man mal fragt, was das mit uns selbst zu tun hat. Hoffnungsträger oder Angstmacher, Staubsauger oder Heizkörper. Vielleicht fragt ihr euch schon die ganze Zeit, was der Staubsauger und der Heizkörper eigentlich mit dieser Story zu tun hat. Die Idee habe ich übrigens bei einem Theologen geklaut, den ich sehr mag, Andy Wright aus England. Aber es hat mich sofort begeistert, weil ich das auch so erlebe. Es gibt Menschen, die sind wie Staubsauger. Die suchen deine Nähe, die üben vielleicht zunächst auch eine Faszination auf dich aus, Aber am Ende einer Begegnung oder eines Gesprächs kommst du dir irgendwie runtergezogen, ausgelaugt, kraftlos vor. Sie nehmen dir deine Hoffnung. Sie saugen deine Hoffnung ab. Und dann wird Raum für Angst. Negatives Reden hier, eine kleine skeptische Anmerkung da. Ja, schön und gut, aber klug vorgetragene Bedenken, die deinen Mut ins Wanken bringen. Fein dosierte Gerüchte, mal ganz im Vertrauen. Staubsaugern geht es meistens nur um eins, nämlich um sich selbst. Manchmal denke ich, es gibt vielleicht auch so eine Art geistlichen Narzissmus, der meinem kleinen Schritt den Wert meiner begonnenen Bewegung die Kraft raubt und meinen aufkeimenden kindlichen Gottvertrauen dann irgendwie kindisch erscheinen lässt gegenüber der eigenen Wichtigkeit. Und wenn ich ehrlich bin, weiß ich, dass ich auch schon so agiert habe. So eine Story aus der Jugendarbeit, ein Lobpreisabend, den junge Leute ganz ohne mich vorbereitet haben, einfach so, ohne mich zu fragen, einfach mal ein neues Land erkundet. Und es lief gar nicht mal so gut aus meiner Sicht. Und natürlich musste ich das dann auch gleich ein paar Leuten aufs Butterbrot schmieren. Und das war entmutigend, das war falsch und beschämend und ich musste mich hinterher entschuldigen. Angstmacher, dauerhafte Bedenkenträger, Mutdiebe. Sollte Gott gesagt haben, hört ihr, wer da flüstert? Und dann gibt es Menschen, die sind wie Heizkörper. Gut, jetzt ist die Temperatur gerade ganz gut angemessen, aber trotzdem. Heizkörper. Menschen wie Heizkörper, die geben Energie ab. So, dass ich selbst welche bekomme. Also statt kalter Füße kriege ich ein warmes Herz. Ich komme zur Ruhe, der Angstimpuls geht runter. Jemand macht mir Mut. Doch, bleib da dran. Gib nicht auf, auch wenn es schwierig ist. Du schaffst das, denn Gott hat gesagt. Menschen, die motivieren. In meinem Leben spielen solche Menschen eine unendlich wichtige Rolle. Die in mir etwas sahen, was ich selbst nicht mehr sehen konnte. Die mir etwas zugetraut und zugemutet haben und die auch Schritte in neues Land begleitet haben. Heizkörpermenschen, Hoffnungsträger. Manchmal tauchen sie mit einer fetten Weintraube auf, lassen mich kosten und plötzlich will ich selbst sehen, wo die wachsen. Wir brauchen Hoffnungsträger, Heizkörper. Gerade jetzt. Menschen, die vom neuen Land schwärmen. Gemeinden, die glauben, dass Gott am Ende alles gut machen wird und die auch so leben. Ermutiger, Bildgeber für das gute Land, für ein geheiltes Leben, wie das aussieht, für Versöhnung, für Sinn. So wie Kaleb und Josua. Mit Gottes Hilfe werden wir es schaffen. Und die dann aufhören zu reden, sondern es tun. Und zwar unabhängig vom Beifall der anderen und sogar dann, wenn sie selbst nochmal durch die Wüste müssen. Bei Kaleb und Josua war das so. Aber sie sind es, die später mit einem neuen Volk am Ufer des neuen Landes stehen. Weil Gott immer kriegt, was er will. Und die andere dahin bringen, wo sie nach Gottes Willen sein sollen. Das sind Hoffnungsträger, weil sie Gottes Hoffnung durch schwierige Zeiten getragen haben, weil sie selbst getragen wurden und dann andere damit bewegen konnten. Um Hoffnung aus Vertrauen wirbt Gott hier in dieser Geschichte aus dem Alten Testament. Zwei Storys, zwei Wirkungen, die Menschen haben können. Verrückt ist ja, dass Gott sowieso nie final verzweifelt an seinen Menschen. Finde ich sehr tröstlich und auch immer wieder überraschend. Immer wieder beruft er Leute wie dich und mich. Gibt ihnen Verantwortung. Am Ende wird klar, dass er selbst unterwegs ist, um aus Staubsaugern Heizkörper zu machen, die anderen Energie und Hoffnung geben. Was hat das mit uns zu tun? Welche Story fördere ich? Bin ich ein Angstmacher oder ein Hoffnungsträger. Ich habe mich beim Lesen schon nochmal betroffen gefragt, kann das sein, dass ich andere auch immer wieder mit runterziehe, sie vielleicht auch unbeabsichtigt, aber trotzdem wegziehe von Gottes Hoffnung, von Gottes Versprechung, es schwieriger mache, Jesus zu folgen. Kann das sein, dass ich selbst manchmal Gottes Ideen im Weg stehe, durch meine Deutung der Situation? Ist ihm nichts zu machen, ist ihm nichts zu schaffen? Wie stark beschäftigen mich negatives Denken oder das Ausmalen von Problemen und zu viel Reden über hätte, würde, könnte? Statt einfach mal mutig loszugehen, ein paar Trauben zu pflücken und anderen hoffnungsvoll den Mund wässrig zu machen. Und ich möchte uns das als Gemeinde auch fragen. Welche Story bringen wir wohl voran? Im Vogelsberg, hier auf dem Land, in der Nachbarschaft. Die der Hoffnung des guten Landes, dass man mit Gott dicke Mauern und fette Riesen doch überwinden kann. Dass es sich lohnt, aufzubrechen, konkret zu beten, egal wie alt und wie ängstlich man vielleicht auch manchmal ist. Was spüren und sehen Menschen an dir und an mir? Was erleben sie, gerade jetzt, wo Angst und Panik und finstere Zukunftsvisionen wie so eine Decke der Depression über dem Land und den Menschen liegen? Was ist deine und meine Rolle, die ich gerade spiele, im Blick auf die Nachrichten? Und wie bringe ich mich in Gespräche, Ideen, Prozesse auch in der Gemeinde ein? Das heißt, was fördere ich, was verstärke ich und was verhindere ich? Ich möchte mir sehr bewusst sein, dass tatsächlich manchmal von einzelnen Personen und ihrem Statement tatsächlich abhängt, ob Menschen Mut fassen, anpacken, mitmachen, Freude haben, Trägheit überwinden und sich auf Neuland einlassen oder sich zurücksehnen an die ach so guten Zeiten und dabei Gott und sein Land aus den Augen verlieren. Am Ende meines Lebens möchte ich gern so von Jesus verändert sein, dass ich mehr Heizkörper als Staubsauger war, mehr Hoffnungsträger als Angstmacher. Und was auch morgen oder nächste Woche oder nächstes Jahr geschieht, da möchte ich nicht vergessen, dass es Gott ist, der bestimmt, wohin die Reise geht und der dafür sorgt, dass sie auch gelingt. Gelegenheiten, Hoffnung in eine Atmosphäre der Angst zu bringen, haben wir ja aktuell ohnehin genug. Und Grund auch, denn Gott ist mittendrin. Und der Friede Gottes, der höher ist als alles menschliche Denken, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Und es segne dich, der Gott aller Hoffnung, der dich zur Hoffnung berufen hat. Und es segne dich, Christus, der Brückenbauer in unsere Welt hinein, lebendige Hoffnung. Und es segne dich, der Heilige Geist, der dich ausfüllt mit Hoffnung, sodass du leuchtest in der Welt. So segne und behüte dich, Gott, der Allmächtige und Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Euch noch einen fröhlichen, hoffnungsvollen Tag.